Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo und herzlich willkommen beim Kaffeekränzchen von Coffee & Chainrings, eurem Podcast über Mountainbike, Rennrad, Gravel und Ultracycling. Ich bin der Alex und freue euch nach ziemlich genau einem Monat hier wieder mit neuen Geschichten aus dem Radsport zu versorgen. Ich bin natürlich heute nicht allein, ich habe auch wieder Gäste hier bei uns im Call, was heißt Gäste, Teamkollegen. Da ist einmal der Reini, hallo Reini.
Ja, hallo Alex, hallo nach draußen.
Schön, dass du da bist. Und dann haben wir den Sven heute auch wieder mit dabei.
Ja, hallo zusammen.
Hallo Sven. Geht's euch gut?
Perfekt. Ich kann nicht klagen. Also wir haben einen Oktober, wie man sich als Radfahrer eigentlich nicht besser wünschen kann. Gut, im Moment haben wir ein, zwei Tage Regen, aber davor, also hört mal, war doch wohl genial.
Das kann ich nur zustimmen, war wirklich bisher richtig schön und ich hoffe, ihr habt es alle genutzt mit schönen Touren.
Aber ja, glaube, auf jeden Fall. Vor allen Dingen schön mild einfach auch. Ne? Also wir können ja noch mit kurzer Hose, ich habe andere schon noch kurz fahren sehen, das ist natürlich optimal.
Ja, wirklich. Ich hatte auch ein, zwei Mal die Gelegenheit, ein bisschen früher in der Woche auch noch aufs Rad zu kommen und dann auch ein bisschen länger auch zu fahren, noch unter der Woche. War natürlich wirklich genial mit dem Sonnenschein dabei. Es wird natürlich langsam kritisch, gerade jetzt, wann haben wir nächstes Wochenende, aber Zeitumstellung.
Genau.
Am dann Sonntag. Ist das vorbei mit ohne Lampe draußen radeln.
Ja, man vertut sich immer so ein bisschen bei der Kleidung. Ne? Also ich bin immer zu warm angezogen, weil ich denke, Oktober, da musst du doch lang und noch ein dickes Unterteil anziehen. Und jedes Mal denke ich, bist du doof, schon wieder viel zu dick angezogen. Also so ist es mir jetzt.
Ja, das kann ich bestätigen. Aber ich finde aber auch, sobald die Sonne dann ein bisschen weg ist oder auch man jetzt länger im Schatten dann im Wald irgendwo unterwegs ist, merkst du es immer extrem.
Ja,
ne?
Dann
bist du doch wieder froh, dass du das lange Trikot an hast. Und wie du da dann schon sagst, dann fährst du irgendwo in der Sonne, irgendwo bergauf, dann denkst du dir, meine Güte, du kannst das alles verbleib reißen hier.
Ja, so ist es bei mir auch, genau.
Aber wir fahren ja alle auch schon irgendwie lang genug, um das halbwegs einschätzen zu können. Deswegen musste ich gerade spunzeln, als du gerade sagtest, du hast immer. Denkst du immer, scheiße, zu warm?
Ja, es ist ja meist so, dass man immer ein bisschen doch zu vorsichtig ist. Also ich zumindest. Ich bin eigentlich immer eher zu warm als zu kalt, aber so geht euch das ja bestimmt auch.
Ja, so geht es mir auch. Ich schwitze aber auch lieber, als wie, dass ich friere. Also ganz ehrlich.
Ja, das auf jeden Fall. Letzten Freitag war ich eine Runde mit dem Rad unterwegs und es sollte auch nicht mehr regnen, aber dann zog es so zu und ich hatte wirklich auch nichts mitgenommen für Regen und dachte, scheiße, hoffentlich ist das gut gegangen. Aber es ist zum Glück gut gegangen. Also, weil da wäre so ein Regenschauer dann natürlich auch tödlich gewesen. Wenn es dann regnet, keine Sonne mehr da ist und du nass bist dann im Herbst, dann ist es selbst bei 15 Grad oder so natürlich unangenehm.
Ja, dann wird es schnell kalt.
Ja, genau. Ja, wir haben heute ganz besondere Geschichten für euch, für uns. Und zwar haben der Reini, Sven und ich alle drei, Grenzerfahrungen für uns gemacht. Also ich bin Anfang Oktober, deswegen auch passend jetzt natürlich im schönen Oktoberherbst, den wir haben, habe ich für mich was ganz Besonderes gemacht. Ich bin das erste Mal in meinem Leben über 200 Kilometer Fahrrad gefahren. Mit dem Rennrad. Da stand auf der Bucketlist in Anführungsstrichen, aber habe ich halt bisher noch nicht gemacht. Und so eine Distanz in der Länge ist auch schon ewig, oder was so halbwegs da drankommt, ist schon ewig her. Also das Längste in den letzten Jahren waren dann so 100 Kilometer. Und es gab die Möglichkeit, das ja gut in den Alltag irgendwie einzubringen. Wir waren Anfang Oktober in Holland mit der Familie und ich musste sowieso ein paar Tage früher abhauen und hatte das Ziel dann, das mit dem Rad zu machen und nicht mit einem extra Auto hochzufahren oder mit dem Zug zurückzufahren, sondern sagte, hey, das sind doch nur 200 Kilometer. Das könnte ich eventuell mit dem Fahrrad schaffen. Das wäre doch mal eine schöne Herausforderung und habe das dann ja geplant.
Ja, war doch zusätzlich zur Herausforderung dann noch wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll.
Absolut, genau. ja, es war in der Vorbereitung war es natürlich dann ein bisschen schwierig, weil wir eine Woche, oder ich war insgesamt eine Woche in Holland und ja, man hat dann natürlich so halbwegs eine Prognose, aber was packt man da ein, klamottenmäßig? Ich habe im Prinzip drei komplette Radsets eingepackt, weil ich von der Planung ja von allem ausgehen musste. Ich musste von relativ mildem Wetter ausgehen. Es hätte aber genauso gut regnen oder richtig kalt werden können. Und ja, musste dementsprechend, also ich hatte wirklich, ich bin im Urlaub nicht Rad gefahren, da war ich nur mal eine Runde laufen. Aber ich hatte wirklich eine große IKEA-Tüte voll mit Radklamotten, weil ich einfach nicht wusste, was am Tag der Abfahrt dann an Wetter ansteht, ne?
Ja gut, aber ich kenne jetzt zufälligerweise dein Auto, du hast doch reichlich Platz, also das war ja jetzt nicht das Problem, als wenn du da deswegen hättest noch einen Anhänger mitnehmen müssen.
Ja, das war geil, das stimmt. Ja, nein, das war schon okay. Genau, und dann bin ich von Hardavik, das ist am Veluwemeer, das ist so ein kleines, ja, so ein ja, kleiner See, der mit dem Eismeer verbunden ist und direkt im Eismeer vorgelagert ist. Im Prinzip schön in südöstlicher Richtung nach Wuppertal, also in meine Heimatstadt, dann dementsprechend zurückgefahren. Waren laut Planung irgendwie 196 Kilometer. Und ja, hatte sehr, sehr viel Glück. Also wir haben noch ganz normal gefrühstückt an dem Morgen. Und dann bin ich gegen halb zehn, kurz vor halb zehn, bin ich dann entsprechend aufgebrochen an der Stelle. Ich habe mit einem Schnitt, ist natürlich ein bisschen schwierig, ich konnte die Streckenlänge wirklich nicht einschätzen. Ich habe natürlich gehofft, dass ich gut durchkomme, entsprechend auch ganz gut rolle, dass ich einen 25er Schnitt fahre, war so meine Wunschvorstellung und habe dann gesagt, okay, mit Pausen und allem Zip und Zap sollte ich dann mit Bruttozeit, sollte ich da irgendwie mit einem 20er Schnitt durchkommen, also 10 Stunden insgesamt unterwegs sein. Das war so das, was ich mir vorgestellt hatte. Dann wäre ich so mit meiner Leistung zufrieden, aber vor allen Dingen ist es erstmal ums Ankommen. Aber ich musste ja auch planen, wann ich wo bin, wann ich eventuell Pausen machen kann. Das hatte ich so grob für mich mal abgesteckt. Aber vor allen Dingen auch, ob ich Licht mitnehmen muss, weil das ist natürlich in der Jahreszeit auch so eine Sache. Also ich kannte die Strecke überhaupt nicht. Ich habe die mit Komoot geplant im Vorfeld.
Also hast du selber geplant, komplett alles. War jetzt keine fertige Strecke, sondern die hast du selber geplant.
Ja, ja, genau. Also ich habe in Komoot erstmal ja, im Prinzip eine reine One-Way-Strecke geplant. Also ich habe Start- und Zielpunkt angegeben und dann haut Komoot einem ja einen Vorschlag raus und ich bin dann wirklich im Prinzip mit dem Finger die Strecke abgefahren im Detail und habe dann nochmal nach Kartenmaterial die Strecke im Detail angepasst. Also wenn ich der Meinung war, ich könnte irgendwo flüssiger fahren, weil ich wollte natürlich nicht jetzt am laufenden Band 90 Grad Abbiege vor Länge haben, sondern versuchen wirklich flüssig zu fahren. Habe dann im Detail Anpassungen gemacht, aber ansonsten habe ich die Strecke so gelassen, wie Komoot mir die vorgeschlagen hat.
Und wie zufrieden warst du dann im Endeffekt mit dem Ergebnis? Also ich selber habe jetzt noch nicht so viel mit Komoot navigiert, aber ein, zwei Mal habe ich dann doch schon die Erfahrung gemacht, dass er da sehr kreativ bei der Wegfindung war oder ich dann einfach unterwegs dann umdisponieren musste, weil einfach ein Weg nicht mehr ordentlich befahrbar war oder der Weg einfach nicht mehr existierte, muss man, also im Wald dann halt ganz klar sagen. Es geht jetzt um Mountainbike bei mir, jetzt nicht Rennrad, da verschwindet die Straße ja zum Glück seltener. Aber wie hat das funktioniert?
Also navigiert habe ich nicht mehr Komoot, ich habe nur die Strecke geplant und dann auf meinen Wahoo-Radcomputer hochgeladen. Aber von der vom Streckenvorschlag her hat das eigentlich ganz gut gepasst. Ich hatte insgesamt dreimal das Problem, dass ich eine Straßensperrung hatte, die er halt nicht kannte. Und wo ich dann ja entsprechend improvisieren musste und dann umfahren musste, das Ganze.
So hast du dann auch die fehlenden 4 Kilometer dann bis zur 200 zusammenbekommen, ja?
Ja, quasi. Also um den Bogen direkt schon mal, um das vorwegzunehmen, ich musste tatsächlich zu Hause die Heimatstraße noch einmal hoch und runter fahren.
Nein.
Aber ich wollte dann doch die zwei davor stehen haben.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ich habe mir aber extra was ohne Höhenmeter rausgesucht, weil ich schon ein bisschen müde war.
Aber das kenne ich. Also du kommst wirklich irgendwie mit 99,7 Kilometer nach Hause, dann denkst du dir, ist total albern, aber irgendwie musst du diese 300 Meter jetzt noch irgendwo einbauen. Und ja. Ich habe dann immer noch im Kopf so, plus noch eine kleine Reserve, falls Strava, wenn er es hochlässt, es abzieht. Ist total bescheuert und kindisch, aber irgendwie erwische ich mich dann doch immer mal wieder dabei.
Das kann ich so unterschreiben.
Ja, ich auch.
Ja, genau, kann ich so unterschreiben. Aber es macht halt auch Spaß. Ne? Ich hatte diese 200 auch im Kopf. Ich war aber tatsächlich auch ganz froh, tatsächlich, dass die Kilometer vorher schon gesammelt worden sind, weil jetzt irgendwie 6 Kilometer am Ende noch irgendwo dranhängen, da hätte ich wahrscheinlich, oder 4 Kilometer hätte ich wahrscheinlich keine Lust zu haben.
Ja. Bist du denn auf sehr großen Straßen gefahren? Also breiten Straßen? Also das heißt richtige Hauptstraßen oder konntest du das so ein bisschen?
Also ja, ich bin tatsächlich die ersten 100 Kilometer nur Radweg gefahren. Das waren ziemlich genau 100 Kilometer in Holland und 100 Kilometer in Deutschland. Und das war auch ein ziemlich krasser Kontrast. Also in den Niederlanden war es wirklich, wie aus dem Klischee, nicht alle Zuhörer sind ja jetzt ja grenznah, deswegen vielleicht da ein bisschen was zu den Niederlanden. Die haben wirklich perfekt ausgebaute Radwege, also wirklich oft zweispurige Radwege mit einer gestrichelten Linie getrennt. Straßenkreuzungen werden mit eigenen Brücken für die Radfahrer überspannt, sodass man als Radfahrer an Kreuzungen teilweise gar nicht mal irgendwie anhalten muss, sondern flüssig weiterfahren kann. Mhm. Und da war es tatsächlich gar nicht nötig, auf Straßen zu fahren. Oder selbst wenn es kurze Straßenabschnitte gab, war da auch ein Radweg eingezeichnet. Also das war kein Thema. Also alle Landstraßen bin ich da auf Radwegen im Prinzip gefahren. Okay. Also es ging schon auch stellenweise auch in den Niederlanden an großen Straßen entlang. Gerade nachher, wenn es so in diese typische niederländische, ich sag mal, Agrarlandschaft reingeht, also mit Weideflächen, da waren dann viel halt die Strecken dann entlang der Hauptstraßen auch parallel. Mhm. Vorher im Veluwe, das ist ein großes Waldgebiet, da war es gemischt, da hatte ich durchaus auch schon mal so Abschnitte, wo ich 20 Minuten wirklich durch den Wald gefahren bin, über Radwege auch. Das war richtig schön natürlich, keine Menschenseele gesehen, ganz leise. Aber die Straße hat mich wirklich gestört. Und in Deutschland war es dann ganz normal, wie ich es hier vom normalen Rennradfahren auch kenne, also gemischt. Wenn der Radweg gut ausgebaut war, bin ich den gefahren. Aber da gab es natürlich auch nicht immer Radwege und da bin ich dann ganz normal natürlich auf der Bundesstraße gefahren. Und teilweise auch an sehr großen. Also nach meinem Stopp, ich habe gegen 3-mal eine etwas längere, nein, stimmt gar nicht, gegen Mittag, späten Mittag, ich glaube 1:30 war es oder was, habe ich eine etwas größere Pause eingelegt, auch im Rahmen von so einer Umfahrung, wo ich einen Umweg fahren musste, wegen einer Straßensperre. Und da bin ich wirklich an einer richtig großen Landstraße, wo die Autos definitiv auch teilweise mit über 100 entlang gefahren sind und Feierabendverkehr dann noch war oder Berufsverkehr, musste ich da einige Kilometer wirklich nur am Randstreifen vorbeifahren. Das war dann natürlich nicht angenehm.
Das ist auch so meine negativste Vorstellung vom Rennradfahren, ne? Dass du irgendwie dann in so einem Berufsverkehr, womöglich noch bei schlechtem Wetter, ich meine, das hattest du jetzt zum Glück nicht, aber wenn dann noch so Regen dazu kommt, Berufsverkehr, alles blendet, das ist so meine absolute Horrorvorstellung vom Rennradfahren.
Ja, aber das hielt sich tatsächlich in Grenzen. Also ich muss sagen, alles bis zum Ruhrgebiet war, bis auf wirklich solche kurzen Abschnitte, war es schön zu fahren. Da kann ich nichts Negatives berichten. Im Ruhrgebiet musste ich halt durch Duisburg durch und bin danach dann noch, mal ganz kurz auf die Karte, ich will euch keinen Quatsch erzählen. Duisburg, Oberhausen, Blödsinn, doch, an Duisburg, also zwischen Duisburg und Oberhausen bin ich im Prinzip durchs Ruhrgebiet gefahren, dann durch Mülheim durch Richtung Essen und da wurde es erst hinter Mülheim wieder ruhiger. Also dieser ganze Abschnitt zwischen Ruhrgebiet Anfang, also wenn man vom Niederrhein kommt und dann Richtung Duisburg reinfährt, war schon echt anstrengend. Ich bin auch unter anderem durch Duisburg-Marxloh durch. Das ist so ein ja hier ruhrgebietweit bekanntes Problemviertel, so nenne ich es mal, durchgefahren. Das war schon abenteuerlich. Also es hatte Autos in dritter Reihe geparkt, total viel geschäftiges Treiben, Leute, die kreuz und quer über die Straße laufen. Es war auch wirklich dann schon später Nachmittag. Es war einfach brechend voll und richtig stressig. Dann waren noch Straßenbahnschienen da. Also ich habe wirklich drei Kreuze gemacht, als ich da aus dem Stadtteil wieder raus bin.
Ist ja auch da teilweise leider so, dass wenn du an der Ampel anhalten musst und dich schon ein bisschen unwohl umschaust, welches Publikum denn da so gerade von schräg hinten auf dich zukommt oder so.
Das stimmt, aber da hatte ich diesmal tatsächlich keinerlei Probleme mit. Also das ging. Ich bin da aber auch mehr oder weniger durchgerollt. Also war ich froh drum. Ich habe mich im Nachhinein ein bisschen geärgert, dass ich das nicht bei der Planung berücksichtigt habe. Also, dass ich da einfach stumpf gesagt habe, ja, okay, Ruhrgebiet musst du durch, nimmst du das mal so an. Also auch da habe ich natürlich geguckt, keine unnötigen Abbiegevorgänge zu haben. Aber im Nachhinein hätte ich das lieber vielleicht in Rheinnähe umfahren und dafür ein paar Kilometer mehr gehabt.
Ich finde, man kann die Ruhr eigentlich relativ gut entlang fahren. Ich überlege zwar jetzt gerade, ich kenne es halt wieder nur vom Mountainbiken, ich überlege gerade, ob mir jetzt so spontan Abschnitte einfallen, wo man mit dem Rennrad nicht fahren will, ist sicher der Fall. Das mag natürlich dann ein Problem dann sein, warum auch Komotisch jetzt im Rennrad dann nicht gerade lang lotst. Ne?
Ja, aber ich glaube schon, dass du da, dass das grundsätzlich geht. Hast du recht. Also das wäre was fürs nächste Mal, da würde ich dann mehr drauf achten. Also auch wenn ich solche Strecken neu plane und die Strecke nicht kenne, dass ich dann solche Großstadt-Durchfahrten versuche zu vermeiden. Es war trotzdem interessant, aber hat natürlich keinen Spaß gemacht. Also da war ich auch tatsächlich nachher ein bisschen genervt, als ich dann aus dem Bereich rauskam. Was mich sehr gefreut hat, war, dass es von der Kondition und auch vom Sitzfleisch her gut geklappt hat.
Das ist jetzt
lief gut. Was tatsächlich noch bei mir dazu kam, war eine Panne kurz vor Schluss in Anführungsstrichen in Essen-Kettwig. Unmittelbar bevor es auf den abschließenden Radweg geht. Also da gibt es eine schöne alte Bahntrasse von Essen-Kettwig bis nach Felbert hoch, beziehungsweise bis nach Wülfrath. Das ist unmittelbar kurz vor meinem Wohnort, wo ich also wirklich die 20 Kilometer einfach Bahntrasse schön asphaltiert hätte hochfahren können. Ich hatte leider eine Panne, nämlich noch einen Platten in der Abenddämmerung.
Hattest du alles dabei?
Ich hatte alles dabei. Ich hatte einen Ersatzschlauch dabei. Es wurde aber schon tatsächlich relativ kalt. Also ich habe als erstes mir eine Windjacke angezogen, die ich dabei hatte. Und habe dann natürlich angefangen, mir den Schlauch zu wechseln. Unglücklicherweise habe ich beim Mantel wieder draufziehen den Schlauch eingequetscht. Der erfahrene Radsportler weiß, was das heißt. Ich habe nur gedacht, scheiße. Ich habe trotzdem an mein Glück geglaubt und es versucht, ihn aufzupumpen. Aber also es war nur einmal einklemmen und der Schlauch war wieder am Arsch. Also ging nicht mehr. Da war nichts mehr reinzukriegen. Gut, ich hatte Flickzeug dabei. Ich schwöre ja auf tiptop Reifflicken, wenn man dann im Notfall was braucht, dann auch richtig vulkanisieren. Hab das rausgeholt, hab festgestellt, dass ich kein Schmirgelpapier dabei habe, um den Schlauch anzurauen. Also für die vielleicht nur selbstklebende Flicken haben, wenn du das halt vulkanisierst, du musst halt dann das Loch finden, dann den Schlauch anrauen, schön sauber machen und dann den Flicken entsprechend seine Vulkanisierflüssigkeit wie einen Klebstoff da drauf machen, den antrocknen lassen, Flicken drauf machen. Das Ganze dauert normal 10 Minuten, dann ist das erledigt. Aber ohne Schmirgelpapier ist halt blöd, weil dann die Oberfläche eigentlich nicht rau genug ist. Also habe ich den Schlauch genommen, Loch gesucht und den dann erstmal schön an der Bordsteinkante aufgerieben. Man muss halt das Beste draus machen. Ja, und das Ganze dann halt antrocknen lassen. In der Zeit kam glücklicherweise ein sehr, sehr freundliches Rentnerpärchen, auch da nochmal jetzt hier, auch wenn sie es vermutlich nicht hören werden, vielen Dank, vorbei und haben gefragt, ob ich Hilfe bräuchte und habe dann ja mein Leid geklagt und wo ich noch hin müsste. Ich habe ihnen nicht gesagt, wo ich herkam. Ich habe gesagt, ich muss noch bis nach Wuppertal. Ach je, bis nach Wuppertal. Ja, das ist aber ärgerlich. Dann sagt sie, ja, Manfred, hast du nicht noch einen Rennradschlauch im Keller oder einen Fahrradschlauch? Ich sagte, nee, fürs Rennrad nicht. Wissen Sie, wir wohnen hier an der und der Adresse, die Straße hoch. Wenn das nicht klappt, klingeln Sie bei uns, dann fahren wir Sie nach Hause. Also sehr, sehr nett. Mhm. Ich habe dann gesagt, vielen Dank fürs Angebot. Ich denke, werde ich nicht brauchen und habe dann meinen Schlauch weitergepflegt. Wir sind dann auch entsprechend gegangen. Hab dann aber tatsächlich festgestellt, dass aus welchen Gründen auch immer der Flicken nicht richtig hält. Also der hat nicht richtig, keine Verbindung mit dem Schlauch eingegangen, der Flicken. Ja, und Ersatzschlauch hatte ich ja nicht mehr. Ich denke, scheiße, was machst du denn nicht jetzt? Ne? Ich habe ihn dann nicht abgezogen, sondern habe dann den Schlauch trotzdem eingelegt, in der Hoffnung, dass das Andrücken von dem Flicken zwischen Reifenmantel und Schlauch den halt an Position hält und ich trotzdem so nach Hause komme. Hab das auch so montiert. Aber der Rentner kam nochmal zurück, freudestrahlend, mit seinem Rennradschlauch in der Hand. Weil er sagte, er hätte direkt nochmal im Keller geguckt und er hätte ja noch einen alten Schwalbeschlauch gefunden. Der ist aber noch original verpackt. Also was heißt alt? Ne? Das war schon noch eine relativ moderne Verpackung. Aber jetzt halt schon, er sagte, der lag schon ein paar Jahre im Keller, den könnte ich aber haben. Ich sage, was kriegen Sie dafür? Nee, gar nichts. Nehmen Sie den, dann haben Sie noch was. Ich sage, das ist total nett, weil das war wirklich für mich zur Sicherheit, war das natürlich richtig gut, weil das war mittlerweile dunkel. Ich hatte tatsächlich durch das Ruhrgebiet und das hat mittlerweile dann auch schon über eine halbe Stunde gedauert, das Flicken und Reparieren da. Ich hatte auch keinen Bock mehr durch das Reparieren vom Mantel. Ich wollte aber unbedingt nach Hause.
Klar. Das ist, was du so kurz vorm Ende dann auch keinen Bock mehr drauf hast auf so einen Kram. Genau, das zieht ja dann echt an den Nerven, ne? Und genau. Auch deiner Beschreibung, das war ja Anfang des Monats, glaube ich, ne?
Ja, ja, genau.
Wenn es schon dunkel war, war auch keine Chance mehr, dass noch ein Geschäft offen war, wo du noch hättest Ersatzteile bekommen können.
Nee, wäre zu knapp gewesen. Also da war es, glaube ich, 7:30 oder so. Das hätte wahrscheinlich nicht mehr geklappt.
Aber was lernen wir denn? Was lernen wir daraus, Alex? Was lernen wir denn daraus? Milch. Die Milch macht.
Ich wusste, dass du das
die
sagst.
Die Milch macht.
Ich wusste ab dem Moment, wo ich die kleine Glasscherbe aus meinem Mantel rausgefischt habe, dass ich diesen Spruch auf jeden Fall von irgendwem kriegen werde. Aber du hast recht, Reini. Wahrscheinlich wäre das wäre wahrscheinlich nicht passiert mit Tubeless, ja. Das stimmt.
Lassen wir, ich werde nicht mehr in die Wunde rein. Bohren. Ich werde nicht mehr bohren in den
alles
Mantel.
Alles gut. Mein Vater hat mich versucht zu verführen. Der stand quasi bereit. Also der wusste natürlich, was ich geplant hatte an dem Tag und hatte gesagt, falls irgendwelche Probleme sind oder ich nicht mehr möchte, würde er mich auch abholen. Und ich hatte dem mal so eine Wasserstandsmeldung gegeben, dass es später wird wegen der Panne. Und dann sagt er, ja, ich kann dich auch in Essen abholen. Ich meine, du hast doch genug bewiesen. Und ich sage, nee, das möchte ich schon jetzt eigentlich alleine nach Hause fahren. Ne? Ich möchte jetzt nicht kurz vorm Ziel abgeholt werden. Und am Ende hat es dann tatsächlich auch geklappt. Also um das da jetzt abzukürzen, ich bin dann auf die Trasse draufgekommen. Ich musste nicht den netterweise mir geschenkten Schlauch verwenden. Also die Hoffnung wurde bestätigt. Also der Flicken hat gehalten. Das hält bis heute die Luft. Genau, bin dann halt auch noch die letzte Stunde, gute Stunde halt entsprechend dann nach Hause gefahren und bin dann um, ich glaube, 9:20 glücklich, aber müde halt zu Hause angekommen. Mein Vater stand auch schon bereit, hat mich begrüßt, als ich ins Ziel gekommen bin. Also das war auch total nett. Habe ich mich drüber gefreut. War sehr schön.
Ja, das ist doch cool.
Und danke. Also ich bin wirklich mit mir selber zufrieden. Ich bin platt gewesen. Aber nicht körperlich komplett erschöpft. Also es ging vom Sitzfleisch noch, es ging von der Kondition her noch, so dass es auch noch ein bisschen mehr gewesen wäre. Das hat mich halt dann einfach unheimlich zufrieden gemacht. Ich war einfach total happy. Es war ein geiler Tag auf dem Rad. 8:20 Nettofahrzeit, 570 Höhenmeter sind natürlich nicht viel, aber in den Niederlanden jetzt auch keine Überraschung, beziehungsweise bei der Strecke. Ja, und dann halt, wie gesagt, ziemlich genau 200 Kilometer, also beziehungsweise bin immer noch sehr, sehr zufrieden damit.
Ja, ist ja auch cool. Ich sag mal, wenn du sagst, du fühlst dich nach den 200 Kilometern noch halbwegs fit oder noch, ich sag mal, es war noch okay und du hast dich nicht wirklich gequält nach einer Distanz, wo du sagst, ich habe ja eigentlich meine Komfortzone verdoppelt. Ne? Du sagst, du bist vorher okay, 100 oder sowas, klar. aber sonst lange, lange Zeit nichts jenseits der 100.
Genau, ja? Richtig.
Ja. Ja. Das ist ja ein ordentlicher Sprung.
Und nächstes Mal 300 Kilometer.
Ja, genau. Das
hat er auch verdoppelt, dann kann er doch jetzt auf 400 gehen.
Ach so, so geht er.
Der Reini spoilert schon, ja. Ich habe letzte Woche schon erzählt, dem Reini erzählt, dass ich tatsächlich noch was auf der, da habe ich wirklich was auf der Bucketlist. 2015, ich habe nämlich nochmal nachgeguckt, zu der Zeit ist mein Bruder nach Heidelberg gezogen und ich habe kurz nachdem er nach Heidelberg gezogen ist, gedacht, das könntest du eigentlich mal mit dem Rennrad machen, den besuchen. Und habe mir dann zwei Strecken rausgesucht von Wuppertal nach Heidelberg und das sind ziemlich genau 300 Kilometer und das wäre dann tatsächlich das nächste Ziel und das habe ich, nachdem die 200 jetzt gut geklappt haben, habe ich auch gesagt, das plane ich dann für nächstes Jahr. Dann allerdings im Sommer, also da würde ich mir dann eher was mit vielen Sonnenstunden überlegen und nicht, ja, nicht im Herbst oder Frühjahr.
Bei 35 Grad im Schatten.
Genau.
Soll ich denn mal kurz einen Wink machen zu meinem Orbit und soll ich anfangen, dass ich auch eine Panne hatte, aber Milch im Reifen und eine Kartusche dabei hatte?
Milch im Reifen? Ja, Reini, erzähl doch mal. Orbit ist ein gutes Stichwort. Das sind ja auch immer relativ lange Distanzen, ne?
Ja, pass auf. Ich hatte Milch und eine Kartusche, habe innerhalb von 2 Minuten die Kartusche da reingepresst und hatte Ruhe. Ne? Also das nur mal so zu meiner Panne.
Ich dachte, du wolltest jetzt erzählen, was für Probleme du mit der Milch hattest.
Nein, nein, das war perfekt. War das.
Das war also eine kurze und langweilige Geschichte.
Ja, ich weiß.
Aber lass uns mal von der Panne nochmal 2 Schritte zurückgehen. Du hast gerade gesagt, Orbit, welchen Orbit bist du denn gefahren?
Ja, genau. Also ich bin den Weser-Bergland-Orbit gefahren und ich hatte zum Sven eben schon gesagt, es gibt 18 Orbits in Deutschland dieses Jahr. Es ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Und Sven sagt auch zu Recht, in jedem Bundesland, also im einigen halt 2, also auf ganz Deutschland verteilt. Das ist Nord, Mitte und Süd, glaube ich, verteilt. So heißen die. Und dann kannst du dir da deine Gravel-Strecken, das sind ja alles Gravel-Strecken, aussuchen. Und ich habe mich für den Weser-Bergland-Orbit entschieden, weil der erstmal in meinem Bundesland ist, in Niedersachsen. Mhm. Und der mir von mir zu Hause ungefähr Fahrzeit bis zum Startpunkt 1 Stunde entfernt ist.
Ja, wenn ich ganz kurz einhake. Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es da, ich sag mal, diesen Rundkurs ohne einen fest vorgegebenen Start. Also ganz klar, der Track hat immer einen Start und ein Ziel, genau. Aber du kannst, glaube ich, und damit es trotzdem gewertet wird, fahren von wo aus du willst. Genau. Du kannst im Prinzip sagen, okay, ja, aus logistischen Gründen will ich da starten oder von da aus, oder da bin ich am schnellsten von zu Hause aus hin. Ne? Das ist recht flexibel. Ne?
Genau, so habe ich das auch gemacht. Also, weil der Startpunkt war natürlich eigentlich am weitesten von mir entfernt. Ah, okay. Ich habe mir den tatsächlich von mir aus den nächsten Startpunkt ausgesucht. Und bin dann von da auch gestartet. Also tatsächlich, so wie du sagst, von einem ganz anderen Punkt. Aber der offizielle Startpunkt war eigentlich in Basinghausen. Und ich bin aber in der Autal, nennt sich das, gestartet. Also genau auf der anderen Seite, weil das war von mir keine Stunde Fahrzeit mit dem Auto. Ja, und dann bin ich morgens, das war Zeit, ich wusste auch nicht überhaupt nicht, wie lange ich brauche. Ich hatte überhaupt kein Gefühl für das Ding. Ich wusste nur, es sind 250 Kilometer. Und laut 4000 Höhenmeter, laut Komoot, beziehungsweise laut der Orbit.
Das ist natürlich schon ein Brett, ne? Also das ist natürlich schon eine Hausnummer, 4000 Höhenmeter.
Ja, genau.
Und 250 Kilometer.
Ja, und Gravel, ne? Gravel kannst du jetzt nicht immer mit Straße ja vergleichen.
Nee, natürlich nicht.
Weißt auch nicht genau, was ist Gravel. Mal ist es nicht so fahrbar, dann ist es wieder besser fahrbar. Also ich wusste überhaupt nicht, was für eine Zeit ich brauche, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen war ich auch um 5 Uhr morgens praktisch auf dem Rad. Also saß wirklich schon auf dem Rad. Es war noch dunkel, hatte natürlich Licht, alles dabei. Und bin dann gestartet, hatte erst ein sehr flaches Stück. Also ein paar, also es geht im Grunde, wer sich da nicht auskennt, ist Steinhuder Meer, Weserbergland, Deister, das sind so die 3 Hauptteile, wo ich war. Und dann dazwischen liegen noch ein paar kleinere Berge, die ich dann auch gefahren bin. Sonst kommst du ja auch nicht auf diese 4000 Höhenmeter.
Mhm. Aber ja, so ein bisschen, das heißt schon auch für dich ein Stück weit Abenteuer, oder? Also wenn du sagst, du wusstest gar nicht, worauf du dich einlässt, wie das Profil so richtig ist von der Bodenbeschaffenheit her, wie lange du brauchst.
Genau, ich hatte mir natürlich es gibt zwei Podcasts darüber. Von Enjoy Your Bike, der Sven Niesen hat den auch, Dent Niesen heißt er, glaube ich, hat den auch gescoutet Und die beiden Podcasts hatte ich mir angehört. Dann wusste ich natürlich ein bisschen was, wie es mit der Verpflegung ist, ob ich da was bekomme irgendwo und ja, wo da mal vielleicht ein Radladen ist oder sonst was, dass wenn mal was ist, dass ich da noch ein bisschen ein paar Daten hatte. Das hatte ich mir rausgesucht und dann hatte ich so ein paar Infos und dann bin ich aber los. Also es war schon ein Abenteuer für mich, weil ich war auch alleine und ich wusste, wie gesagt, gar nicht, ich konnte es nicht einschätzen.
Es lief dann aber. Hattest du dann zwei Trinkflaschen am Rad oder?
Ja, ja, ich hatte zwei Trinkflaschen am Rad auf jeden Fall. Das hatte ich mir auch vorher genau angehört, tatsächlich, wie weit immer die Stücke so sind, bis man was sich holen kann. Das Problem war, jetzt zum Beispiel Steinuder Meer, wer das kennt, das ist so in Niedersachsen so ein Touristenpunkt. Nur ich war morgens um 7 oder 8 Uhr da war da nichts auf. Ne?
Ja.
Null, also gar nicht. Klar. Und dann hatte ich meine erste Verpflegung, war dann schon im Arsch, aber ich hatte genug. Also es hat jetzt gereicht bis. Und es waren überall irgendwo eine Tankstelle oder nachher kam dann auch. Nur die ersten Kilometer, also ich war dann auch trocken. Also die ersten beiden Flaschen waren auch tatsächlich leer, bevor ich dann auf irgendwas was trinken konnte.
Ja, aber du hast schon recht, ne? Je nachdem, in welcher Region man unterwegs ist, ist halt nicht alle 5 Kilometer eine Tankstelle oder ein Kiosk oder sowas. Ne?
Ja, und
da muss man dann schon ein bisschen planen.
Beim Graveln sowieso, du fährst halt keine Hauptstraße, dann hast du halt mal, ist ja wie beim Mountainbike auch, dann hast du halt mal nichts, ne? Und aber das war jetzt, das war völlig okay. Also es war wirklich, ich hatte nachher eine Fahrzeit von, das hat mich sehr überrascht, von 12 Stunden ungefähr. Das ging dann doch recht schnell und ich hatte eigentlich mit viel mehr gerechnet, aber das war alles super fahrbar. Ne? Und von daher ging es und ich hatte auch eigentlich keine Probleme, keine technischen, außer diese eine kurze Panne mit diesen 2 Minuten. Ansonsten hatte ich wenig Standzeit und bin eigentlich fast lange durchgefahren. Ne? Also immer lange fahren.
Ja, also du hast gar keine größeren Pausen in Anführungsstrichen gemacht. Also dass du sagst, du bist mal irgendwo eingekehrt, hast mal was Warmes gegessen oder dir
eine längere Pause habe ich gemacht. Das war eine längere Pause, heißt bei mir Viertelstunde.
Okay.
So, da habe ich eine Mittagspause gemacht, da war ich an so einer was war das? So ein Baumarkt und da war so eine Pommesputze dran.
Ja.
Und da hatte ich mir einen Cola geholt und ein bisschen was, dass ich ein bisschen was Salziges kriege. Und dann, das war meine längste Pause. Und sonst dann mal hier eine Tankstelle, ein Snickers und eine Cola. Das ist ja Wahnsinn, was Snickers und Cola helfen. Also das, ohne hier Schleichwerbung zu machen, aber das war schon, das bringt immer wieder Power. Und also das Problem, was ich hatte, war mein Akku vom Navi. Weil das wird der Sven bestimmt gut kennen, weil der ja sehr lange Touren immer macht. Ich hatte das ein bisschen unterschätzt, hatte dann aber eine Powerbank mit zum Glück und auch ein Verbindungskabel zum Navi, aber das hatte einen Wackelkontakt.
Scheiße.
Und dann, was hast du für eine Navigation?
Wenn ich habe ein Garmin, das kleine 530, also viel zu klein für sowas. Mhm. Das habe ich jetzt auch gelernt, also das ist für die Großen, das ist zu klein. Meine
du meinst wegen der Darstellung oder was?
Wegen der Darstellung zum einen, wegen der Routenführung und auch wegen der Laufzeit natürlich, wegen allem. Also da müsste ich jetzt mal wirklich investieren. Ich hatte dann wirklich, musste dann immer ein bisschen anhalten, 2-3 Minuten, damit das Powerbank wieder lädt. Oder ich habe in jeder Pause die geladen. Ne? Dass eigentlich bis fast zum Schluss gereicht hat. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich glaube, die letzten 200 Meter sind nicht. Also ich habe im Grunde genommen habe ich den nicht zu Ende gefahren, weil die letzten 200 Meter das Navi einfach ausgeschaltet hat. Ne?
Ja gut, aber zum Glück ist der Track dann gespeichert gewesen. Ja, die Angst hatte ich tatsächlich auch. Ich hatte leider keine Powerbank und habe den dann tatsächlich bei McDonald's geladen. Die haben ja immer so USB-Dosen. Also ich hatte ein Ladekabel mit und hatte genau diese Angst nämlich. Du bist kurz vor zu Hause und dann ist der scheiß Akku leer und alles weg.
Ja. Du weißt ja, was du nicht nach Strava hochladen kannst, ist auch nicht passiert für die restliche Radwelt.
Deswegen sehr interessant von dir, dass er das erstens nicht gelöscht hat und man auch mit Powerbank überprüfen muss, ob dann natürlich das Kabel dann entsprechend.
Ich hatte mir auf jeden Fall schon einen neuen Termin gesucht, damit ich das nochmal fahren konnte. weil ich tatsächlich auch die Angst hatte, dass das wirklich weg ist. Ne? Ich
kann wenn das wirklich so am Ende ausgegangen ist, muss das ja die ganze letzte halbe Stunde, ganze Stunde sehr knapp gewesen sein. Da hast du ja die ganze Zeit im Hinterkopf, gleich ist die Navigation weg. Ja. Also wie gesagt, die Aufzeichnung wäre wie es geht ja, normalerweise ist sie da, wenn das Ding einfach ausgeht.
Ja.
Aber jetzt die Vorstellung, scheiße, jetzt muss ich hier die letzte halbe Stunde abbrechen. Genau. Ich sag mal, nach Hause findet man wahrscheinlich, das ist nicht das Problem. Aber ich kann den Original-Track nicht mehr fahren, ne? Den ich eigentlich fahren wollte, weil jetzt die Navigation die letzte halbe Stunde nicht zur Verfügung steht.
Ja, und
das finde ich, den Gedanken finde ich dann.
Nein, das war jetzt, das war für mich ein bisschen der Stresspunkt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich meine, gut, ich muss ja nicht nach Hause, ich muss ja mein Auto irgendwo wiederfinden. Ne? Also, ohne Navigation, gut, hatte mein Handy noch, ne? Dann hätte ich das natürlich darüber machen können, aber das war doof. Also aber war dann, hat ja fast funktioniert. Und ich muss sagen, für mich war die Grenzentfernung die 4000, es war nachher 4400 Höhenmeter, anstatt 4000 wie angegeben. Das ist ja erstmal schon mal, ja, die letzten 400 Höhenmeter tun dann ja auch nochmal doppelt weh. Das war für mich dann Grenze und ich wollte auch wirklich dann echt keinen Höhenmeter mehr fahren. Und wer den Deistock kennt, also die Zuhörer aus Niedersachsen werden den kennen, die wissen, dass es da auch echt steil ist. Und dann musst du natürlich auch mit der Übersetzung am
Ich wollte sagen, was bist du da gefahren? Was hast du für eine Übersetzung?
Ich hatte 42-42 als kleinsten Gang. Das war, ja, also da habe ich jetzt auch gelernt, das war dann auch die Grenze. Es ging, ich konnte bis auf einen Anstieg, den hätte ich aber auch mit richtig anderen Übersetzungen nicht fahren können, der war so steil, konnte ich alles fahren. Aber es war dann zum Schluss wirklich auch, also der Körper, also es war leer. Ich hätte nicht noch drei Höhenmeter mehr fahren können.
Wie war das für dich, allein unterwegs zu sein, die Zeit? War das okay?
Ja.
Oder kennst du das schon auch von anderen langen?
Doch. Also ich bin auch, also ich fahre gern zusammen lange Touren, aber ich, die Transalpen so fahre ich ja auch immer mit an. Aber das Alleinfahren, das kenne ich. Ich bin schon
100. Okay, also das war jetzt nichts.
Nee. 150
nichts, vor dem du bang warst oder so.
Absolut nicht, nein. Also nicht in Deutschland und nicht in unserem, wenn ich jetzt in Südafrika, na Südafrika auch nicht, aber irgendwo in der sonst wo wäre, hätte ich glaube ich Angst. Aber so in Deutschland glaube ich nicht.
Ja.
Nee, ansonsten, ich würde gerne noch, also die Orbits würde ich nächstes Jahr gerne mehr fahren, das habe ich mir auch eindeutig vorgenommen. Mir macht das hat mir echt Spaß gemacht. Es gibt super Strecken, die einfach sehr gut auch gescoutet sind. Wir haben ja auch übrigens jemanden im Team, der das macht, die Maren, hat ja, glaube ich.
Die Maren, ne?
Hat den in Düsseldorf in der Ecke ja, glaube ich, gescoutet.
Ja. Tatsächlich, ich wollte den auch dieses Jahr fahren, hatte mich aber nicht getraut, weil ich dachte, boah, 190 Kilometer.
Ja.
Und dann kam meine Fahrradtour jetzt von Holland zuvor und jetzt weiß ich, hätte ich auch fahren können.
Ja, aber ich glaube, das ist, weiß jetzt nicht, kenne den NRW Orbit nicht. Das ist ja der, den die Maren, glaube ich, gemacht hat. Ich weiß nicht, wie da jetzt die Streckenführung ist und was da an Höhenmetern drin ist.
Kann ja,
das Bergischen ist oder ist sonst flach. Wo, ich weiß nicht, wo der lang führt oder
Eifel. Also der ist der flachste, glaube ich, und das wäre der, wenn man, also ich würde jetzt sagen, wenn man starten möchte, wäre das, glaube ich, der, den man nehmen könnte.
Ah, okay.
Ansonsten gibt es im Sauerland natürlich, der am härtesten ist. Der ist so ähnlich wie den ich fahren bin, glaube ich. Ich glaube, der hat sogar noch ein paar Höhenmeter mehr oder Kilometer mehr. Ne, weniger Kilometer, aber mehr Höhenmeter.
Mhm.
Natürlich die Frage. Ja, den kann man, glaube ich, auch sogar mit dem Mountainbike ganz gut fahren, wenn ich das von einigen gehört habe. Aber das wäre noch mal jemand ein schönes Ding, was ich so rausgehört habe. Und sonst gibt es ja um Hamburg ein paar schöne. Lüneburger Heide soll es schön geben. Aber da wird jeder seine Region kennen und kann ja auch mal schauen auf der Seite. Mhm. Orbit 360 stehen alle.
Ist das nicht auch so, dass es da jedes Jahr dann neue Strecken gibt?
Genau, es gibt jedes Jahr neue. Die alten kann man sich, also ich kann man sich auch runterladen bei Komoot.
Ah ja.
Alles bei Komoot.
Die bleiben bestehen.
Mhm. Ja, und dann kann man sich einen schönen Orbit raussuchen. Das ist kein Problem. Ja. Und es gibt ja auch eine Orbit-Wertung. Ich weiß nicht, ich glaube, das sind 10 oder 12 Wochen. Dann gibt es Punkte für die Orbits. Da musst du, das kannst du das hochladen. Und dann kannst du praktisch in so einer Rangliste auch mitmachen. Wer dann am meisten Orbits gefahren ist und in Zeiten, dann werden auch die Zeiten hochgeladen, gibt es dann Punkte.
Okay.
Dann kannst du, gibt es so eine Liste und dann steht dann so eine Rangliste da. Aber das ist, glaube ich, nur so am Rande mal erwähnt. Ich glaube, das ist nicht das Entscheidende für die meisten.
Ja.
Also glaube ich zumindest.
Ja, ja. Ich glaube auch, dass für die meisten, so wie es für dich jetzt auch war, neue Grenzerfahrungen, Höhenmeter, Kilometer, in einem neuen Gebiet, auch was du vielleicht nicht komplett oder nur in leichten Ansätzen kennst zu fahren, das ist natürlich schon dann
auch, ja, also ich auch
für
noch,
die meisten das Hauptziel.
keinen davon gemacht, aber die Strecken haben schon teilweise einen sehr guten Ruf. Also jetzt nicht nur vom Anspruch her hart, sondern auch einfach landschaftlich. Ne? Also es gibt wohl einige, die da wirklich sehr empfehlenswert sind. Ich weiß jetzt nicht, welche im Detail, aber wenn man sich da ein bisschen einliest oder schlau macht, also da gibt es schon einige, die sehr hoch gelobt werden von Streckenführung eher landschaftlich.
Definitiv. Ja. Also ich fand diesen jetzt schon wirklich gut und das war wirklich fair. Also es war wirklich eine Gravel-Strecke. Diese Orbit ist für mich eindeutig. Es war keine Mountainbike-Strecke, keine Rennradstrecke, sondern tatsächlich Gravel. Und das fand ich einfach sehr schön. Ne? Und ja, schön. Deshalb,
ja. Du hast auch einen schönen Blogbeitrag dazu geschrieben, ne? Also detailliert. Also da kann man den Zuschauern auch nur empfehlen, da mal reinzuschauen bei uns auf coffeeandchainwings.de. Hat Reini das auch nochmal im Detail in Schriftform gepackt.
Genau, aber jetzt wollen wir ja auch mal noch einen Schritt weitergehen, oder?
Genau, geht da noch mehr? Ist dann
immer
die Frage, ne?
Genau.
Sven, Orbit, 250 Kilometer, 4400 Höhenmeter, geht da noch mehr?
Ja, an Höhenmetern habe ich deutlich weniger gehabt. Das war eine sehr flache Angelegenheit, aber ich bin tatsächlich mit einem Bekannten jetzt zusammen, habe ich die 500 geknackt nach ganz, ganz langer Zeit. Das war so eine Kilometergrenze, die 500, die habe ich, lass mich lügen, vor 10, 11, 12 Jahren einmal auf dem Rennrad tatsächlich gemacht. Also ich fahre ja nicht viel Rennrad, aber das habe ich damals mal gemacht. Danach dann so im Rahmen von 24-Stunden-Rennen bin ich so an die Zahlen noch ein paar Mal rangekommen, so 480, 495 hatte ich, glaube ich, mal in Duisburg. Jetzt dieses Jahr in Duisburg hatte ich, glaube ich, 485 oder so. Da fehlte leider, in Anführungsstrichen, leider am Ende dann so der Zwang, um Plätze zu kämpfen. Ich hatte meinen zweiten Platz in der Altersklasse sicher und dann war der Bedarf nicht mehr da, noch weiterzufahren. Sonst hätte ich da vielleicht die 500 schon hingekriegt. Umso mehr hat es mich dann gefreut, als mich ein Bekannter, der Hartmut, mit dem ich immer gerne lange Strecken fahre, schönen Gruß hier an der Stelle, falls du das hörst, gefragt hat, ob ich nicht da mal mitfahren will. Der hat also vor, ich glaube, 3 Jahren das erste Mal, oder zumindest war es jetzt, glaube ich, die dritte oder vierte Fahrt, diese NUK 500 Challenge ausgerufen, also Nordsee Ultra Challenge. Und in der Vergangenheit konnte ich entweder nicht aus terminlichen Gründen oder einfach, weil ich auch nicht mich so fit gefühlt habe, nicht danach gefühlt habe und einfach gekniffen habe. Und dann sind das halt andere Leute gefahren mit ihm und umso froher war ich, dass er dieses Jahr dann wieder gefragt hat und das dann bei mir auch zeitlich passte und ich mich durch die, ich hatte ja sehr gute Ergebnisse diese Saison, auch, ich sag mal, bereit fühlte, diese Distanz zu fahren. Irgendwie hat man ja dann doch einen Respekt. Wenn man beim 24-Stunden-Rennen im Kreis fährt und es läuft nicht, dann steigt man vom Rad, die Sache ist erledigt.
Darf ich da einhaken? Einmal ganz kurz einhaken.
Ja.
Zwei Fragen, was mich total interessiert. 24-Stunden-Rennen zu 500 Kilometer so zu fahren. Was ist denn dir da schwerer gefallen? Das ist so das was mich erstmal als hauptsächlich interessiert.
Was heißt schwerer gefallen? Also ich sag mal, wenn ich ein 24-Stunden-Rennen fahre, dann plane ich ja nicht, ich fahre heute so und so viele Kilometer, sondern ich will das Beste rausholen. Ja. Und wenn es nicht gut läuft, steige ich, wie gesagt, nach der Hälfte des Rennens aus und mache Feierabend. Wenn ich aber jetzt von A nach B fahre, so wie wir es ja in dem Fall gemacht haben, dann ist halt, entweder du ziehst die Sache irgendwie durch oder du hast das Problem, dass du mitten in der Nacht irgendwo in der Pampa stehst und sagst, ich will jetzt nur noch nach Hause.
Ja. Du musst das fertig machen,
wie das funktioniert. Also von daher habe ich vor so einer A nach B Distanz einfach mehr Respekt.
Das wollte ich sagen, das hatte ich nämlich auch. Ja. Und schlaftechnisch, das war das Zweite, was mir sofort in den Kopf gegangen ist, bei 24-Stunden-Rennen fährst du ja, klar, fast durch. Also so gut wie. Und bei so 500 Kilometer hätte ich jetzt gesagt, machst du eine längere Pause. Aber du...
Ja, also war nicht der Fall. Also wir sind tatsächlich durchgefahren. Ich habe...
Also habt ihr, was heißt Glück, durchgefahren? Ihr habt auch wahrscheinlich so Stops an der Tankstelle und so gemacht,
euch
wieder aufzufüllen, ne?
Klar. Aber nee, also jetzt im Sinne von einer Schlafpause oder sowas habe ich jetzt gedacht, meinte Reini.
Genau, ja, klar. Das war, war das gemeint. Schlafpause, auf jeden Fall.
Also ich habe das Glück, dass ich da ich habe da sehr wenig Probleme mit. Klar hat man mal irgendwie so einen toten Punkt dann mitten in der Nacht, aber eine Nacht durchfahren kann ich, ohne Angst zu haben, auf dem Rad einzupennen. Also ich habe das schon bei anderen tatsächlich erlebt, dass da jemand weggenickt ist und auch gestürzt ist. Ich habe da zum Glück keine Probleme mit. Bis jetzt toi 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 auf Holz klopf hier schnell.
Aber Wahnsinn. Die Strecke hat also da Freund von dir entsprechend da vorbereitet, genau. Beziehungsweise ist die Strecke auch schon in den vergangenen Jahren in der Form gefahren oder änderte die Strecke immer so ein bisschen auch?
Ja, da sind aus verschiedenen Gründen immer mal wieder Änderungen dran vorgenommen worden. Also grundsätzlich wohnt der Hartmut in Ratingen, also bei Düsseldorf. Entschuldigung, Erkrath bei Düsseldorf. Und sein Elternhaus, wo er aufgewachsen ist, ist in Bremen. Oh, und das ist jetzt so eine Distanz, ich glaube, das sind so um die 300 Kilometer, gut 300 Kilometer, die ist er schon ein paar Mal gefahren. Oh, und vor ein paar Jahren ist der Hartmut das erste Mal mit mir die Westerwald 400 gefahren. Das ist so ein Event, was ich einmal im Jahr mit ein paar Bekannten mache. Da fahren wir im Prinzip einmal rund um den Westerwald, das sind halt 400 Kilometer. Und wenn man das halt ein paar Mal gemacht hat, kam irgendwann auf, ja, also irgendwann müssten wir jetzt auch die 500 mal machen. Ne? Wie gerade bei dir, du hast die 200 geknackt, schon fingen wir an mit der 300.
So ist das.
Ja, und da haben sie mich damals auch aufgefordert, ja Sven, mach doch mal was mit 500. Und ich sagte ja gerade schon, ich habe da irgendwie so ein bisschen Respekt immer vorgehabt. Und da ich es dann nicht gemacht habe, hat es jemand anders gemacht, das war halt der Hartmut. Der hat also dann aus seiner 300er-Tour dann halt ja, immer mehr die Distanz erhöht, bis es eine 500er war. Und auf dem letzten Versuch sind sie hochgefahren, hatten ein Ziel für ein Frühstück. Da gab es dann halt morgens nach, ich glaube, 400 Kilometern lecker Brötchen, die Möglichkeit, sich zu duschen, noch kurz auf der Terrasse in die Sonne zu legen. Und dann haben die irgendwie die Kurve nicht gekriegt, wieder loszufahren, haben gesagt, was soll der Scheiß? Wofür tun wir uns das eigentlich an? Das ist gerade so schön hier, wir lassen es. Und das war dann halt der Grund, warum er die Strecke nochmal angepasst hat. Jetzt haben wir im Prinzip diese Ferienwohnung, die wir da als Ziel haben, erst wirklich ans Ende der 500 gelegt. Also wir sind jetzt im Prinzip einen Bogen gefahren. Wir sind von Erkrath aus, ich sag mal, grob über Wuppertal, dann einmal das Ruhrgebiet von Süd nach Nord geschnitten, ein bisschen am Kanal entlang, über Münster, Osnabrück, über die Dammer Berge sind wir drüber.
Oh ja, okay.
Und ja, ich weiß nicht, so viele kleine Orte, die ich vorher noch nie gehört habe. Also irgendwann sind wir dann halt in Bremen angekommen, an der Weser entlang auf der rechten Seite bis Bremerhaven gefahren, mitten durch Bremerhaven durch. Da haben wir aber auch gesagt, das könnte man beim nächsten Mal vielleicht auch versuchen, anders zu machen. Das war also im Dunkeln, nachts, im Regen, da durch das Industriegebiet zu fahren, war nicht so schön. War viel Verkehr, obwohl es mal mitten in der Nacht war, war da unwahrscheinlich viel Verkehr. Und wir hatten auch zwei, drei unschöne Erlebnisse mit Autofahrern, die uns einfach nicht gesehen haben. Ich sagte halt gerade, im Dunkeln, Regen, Kombination ist schlecht.
Na, Regen ist echt das machen wir scheiße, ne?
Mit den Scheiben. Beim nächsten Mal irgendwie anders. Ja, sind dann die Küste entlang hoch bis nach Cuxhaven.
Wie war es dann mit
da Wind? Dann,
weil an der Küste ja, ist ja auch viel Wind, ne?
Ja, sage ich gleich ganz kurz was zu. Okay. Über Cuxhaven halt gefahren. Und dann ostwärts die Küste entlang, Prinzip bis Stade. Das liegt so, ja, keine Ahnung, 50, 100 Kilometer. Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber das liegt ein gutes Stück westlich von Hamburg dann. Wind war von Anfang an ein großes Thema. Und zwar war das eine Voraussetzung, dass wir Rückenwind haben, um die Tour überhaupt zu starten. Also nicht erst an der Küste, sondern ich hatte immer auf den Wetterberichten auf Regen geschielt und Hartmut hat immer nur geantwortet, alles egal, wir haben Rückenwind, das ist das Entscheidende. Also er hat gesagt, mit Gegenwind, da fahre ich die Tour nicht. ich hatte eigentlich immer nur so ein bisschen auf Temperatur und Regen geschielt.
Aber was der gesagt hat, da ist natürlich viel Wahres dran, ne? Wenn du eine One-Way-Strecke fährst und keinen Rundkurs hast, und dann wirklich stabilen Gegenwind hast, dann ist das ja ungleich belastender und du bist einfach erheblich langsamer, als wenn du keinen Wind hast oder halt, wie gesagt, Rückenwind, ne? So, das ist natürlich dann Dingen, wirklich eine.
Vor allen Dingen da oben im Norden, im Flachland, da wird es ja richtig windig, ne?
Ja.
Wie war es denn jetzt tatsächlich? Also Regen
hatten
ihr? Auf jeden Fall, das haben wir ja gesehen. Oder habe ich ein paar Bilder gesehen?
Bitte, Entschuldigung?
Regen hattet ihr auf jeden Fall, das habe ich auch gesehen. Auf Bildern, ne?
Ja, ja. Also wir hatten von der Ansage her, ich sag mal, beim Start trocken, bewölkt. Und irgendwann am Abend, Nacht, mussten wir halt mit Regen rechnen. Und wir hatten tagsüber wirklich Glück. Wir sind morgens um 10 gestartet. Hatten den ganzen Tag wirklich super schönes Wetter. Also es war nicht bewölkt, sondern es war wirklich sonnig. Wir haben richtig blauen Himmel gehabt. Wir hatten den Rückenwind am Kanal flach entlang. Also es lief richtig gut. Mhm. Muss man vielleicht auch dazu sagen, wir waren mit Mountainbikes unterwegs. Man hätte die Strecke mit Gravelrädern sicher besser fahren können. Also sag mal, das wäre eine Strecke für Gravelräder auch gewesen. Ja. Aber wir sind beide halt reine Mountainbiker. Deshalb war das für uns kein Thema. Vielleicht nur dazu gesagt, von daher ist es natürlich auch etwas einfacher, Strecke zu machen, als wenn wir jetzt wirklich quer durchs Gelände, durch den Wald gefahren wären. Das muss man vielleicht dazu sagen. Haben wir Bahntrassen gehabt am Kanal entlang, teilweise auch Radwege an den Hauptstraßen entlang. Also es war schon eine Streckenführung, um leicht Strecke zu machen.
Ja, nichtsdestotrotz rollt natürlich ein Mountainbike nicht ganz so gut wie ein Rennrad oder wie ein
Ja, klar, das nehmen wir dann halt in Kauf, ne?
Ja.
Also war super angenehm, wir waren hin und her überlegen, was ziehen wir an und so weiter, also ich habe mich dann auch tatsächlich für eine kurze Hose mit Knielingen entschieden, das habe ich tagsüber auch wirklich gefeiert, meine Entscheidung, während Hartmut halt in der langen Hose geschwitzt hat, als dann nachts allerdings der Regen einsetzte, kippte die Laune bei uns beiden, also bei mir in die eine Richtung, beim Hartmut in die andere, also ich habe dann nachts schon ordentlich gefroren. Was halt auch dazu geführt hat, dass ich für kürzere Standzeiten immer war. Ja. Ich wollte immer schnell wieder los, weil mir einfach kalt war. Solange man fuhr, ging es, aber sobald man gestanden hat, wurde mir kalt.
Ja, das Problem ist natürlich, dann geht auch einfach die Lust verloren. Ne? Also wenn es kalt wird und unangenehm, dann das nervt einen dann ja irgendwann richtig. Oder wie ist das bei dir? Bist du da nicht ganz so...
Es macht in dem Moment einfach keinen Spaß. Ne?
Ja.
Hast du die...
Wie ist das mit den Schuhen? Also Entschuldigung, Reini.
Mach du jetzt.
Was? Ja. Radschuhe, hattest du noch Sommerschuhe an oder hattet ihr ordentliche Überzieher, dass die dann trocken geblieben sind oder waren die Füße einfach nass?
Nee, ich habe Schuhe angehabt, die ich eigentlich für einen Alpenkosmo-Mann gekauft habe. Also das sind, ich sag mal, eigentlich vom Gedanken her etwas festere Schuhe, mit denen du auch gut laufen kannst. Mit dem Laufen war mir gerade egal, aber für die Winterschuhe fand ich es nicht kalt genug und für die normalen Mountainbike-Schuhe wegen des Regens habe ich halt gedacht, komm, nimmst du diese Alpencross-Schuhe, die sind auch ein bisschen wärmer, die halten noch ein bisschen was ab. Aber klar, irgendwann waren die halt durchnässt. Also es lief wirklich überall raus. Unten aus den Klickis konntest du das Wasser rauslaufen sehen.
Da hast du dann einfach mit
dem Fuß drauf gedrückt hast irgendwann, ne? Aber das blieb halt nicht aus.
Ja.
Reini, was wolltest du fragen?
Die Standzeiten, wie lange hattet, also Fahrzeit und Standzeit, was hattest du dann? Also so ein Verhältnis?
Ja, warte mal, muss ich mal gerade, ich habe Strava auf. Also wir haben eine reine Bewegungszeit von 22,5 Stunden und ich meine, wir wären so um die 26 Stunden insgesamt brutto unterwegs gewesen. Ja. Wären also 3,5 Stunden Standzeit, die dann doch zusammenkommen.
Ja, ist ja trotzdem.
Ja.
Hältst hier und da mal an der Tankstelle an, um neue Trinkflaschen zu holen, ein bisschen was zu essen zu kaufen. Hier und da machst du Fotostops oder wie gesagt, ziehst du halt auch mal was aus oder an.
Pannen hatte ich gar nicht.
Defekte, Reini, hatten wir überhaupt nicht. Also da haben wir echt Glück gehabt. Ich überlege gerade, ob ich die Wahrheit sage. Nee, wir hatten nichts. War alles gut.
Fahrt ihr beide tubeless?
Ich fahre tubeless. Beim Hartmut wüsste ich es jetzt nicht. Kann ich nicht sagen.
Okay.
Hast du
ich
nicht?
Mutmaße, der Hartmut fährt kein tubeless. Hartmut, lass es uns wissen, bitte.
Genau.
Genau, Hartmut, ab in die Kommentare damit. Ansonsten werde ich das mal recherchieren.
Was hattest du für Licht? Wie hast du das gemacht? Weil ihr habt ja viel Licht gebraucht wahrscheinlich, ne?
Ja, also ich habe halt von den Rennen bin ich ganz gut ausgestattet mit ordentlichen Lampen. Ich habe irgendwann mal in Lupine-Lampen investiert. Mhm. Mit insgesamt 3 Akkus, die ich besitze. Ja. Einen dicken, großen und 2 kleine. Das war also gar kein Problem.
Damit kommst du dann durch die ganze Nacht, auch so eine Herbstnacht jetzt.
Ja, also
nee, war ja Sommer
zweit
noch,
fährst,
ja.
wenn du zu zweit fährst, machst du ja auch nicht die ganze Zeit, ich sag mal, Flutlicht an. Also ich kann, ich habe mir die Variante mit der Bluetooth-Fernbedienung gegönnt, weil ich die auch benutze, wenn ich mal im Stadtverkehr unterwegs bin. Da kannst du also wirklich ohne die Hand vom Lenker nehmen, mit dem Daumen aufs Knöpfchen drücken und blendest auf und ab. Und ich fahre eigentlich auch in der schwärzesten Nacht im Normalfall nur abgeblendet. Wenn es unübersichtlich wird oder es bergab geht, also man schneller wird, dann blende ich halt auf, wenn der Verkehr oder was auch immer das zulässt. Von daher braucht es auch jetzt nicht so viel Strom. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt den Akku gewechselt habe. Wahrscheinlich habe ich, also ein kleiner hält eigentlich nicht die ganze Nacht, also zumindest nicht um die Jahreszeit. Aber ich habe nur zwei Akkus gebraucht. Und jetzt zum Garmin, weil wir das Thema auch gerade schon hatten. Ich habe den 1030. Der hat also echt einen sehr großen Sprung im Vergleich zum Vorgänger mit der Akkuleistung gemacht. Also wenn ich früher 24-Stunden-Rennen gefahren bin, lief ohne Nachladen gar nichts. Und da navigierst du ja nicht, da zeichnest du ja nur auf. Ja. Jetzt bei der Tour habe ich ja damit gerechnet, gut, du musst auch die Navigation anmachen. Da hatte ich von Anfang an halt auch Lademöglichkeiten dabei. Ich habe immer dann bei längeren Touren eine extra Powerbank dabei, beziehungsweise ich habe mir auch einen Adapter geholt von den Lupine-Akkus, weil die ich ja eh dabei habe, auf USB, sodass ich dann halt damit den Garmin laden kann.
Das habe ich mir dann auch nach der Tour sofort gegönnt, um das auf den Punkt zu bringen. Das macht Sinn, ja.
So, es gibt aber auch, da hatte ich auch mal drüber nachgedacht, das kenne ich vom Freund, eine extra Powerbank von Garmin. Die klemmst du, glaube ich, unter die Halterung. Also du hast ja eine Halterung, wo du oben den Garmin reinklickst und ich glaube von unten dann den Akku.
Okay.
Also im Original von Garmin, aber da weiß ich noch keine Details. Aber Prinzip hält der neue Garmin, also der 1030er, einen 24-Stunden-Rennen ohne Ladung locker aus. Aber wie gesagt, dann navigiere ich nicht. So, jetzt war ja die Navigation das Thema, also hatte ich die Lademöglichkeiten auf jeden Fall eingeplant. Wir haben es dann aber so gemacht, weil wir auf Nummer sicher gehen wollten, dass wir auf jeden Fall genug Akkuleistung haben. Hartmut hat mit seinem Wahoo navigiert und ich habe nur aufgezeichnet. Also ich bin im Prinzip nach seiner Navigation gefahren, wenn ich vorne war. Und wir haben meinen dann als Backup benutzt sozusagen. Ja. Das Backup war dann aber halt nicht notwendig. Also sein Wahoo hat durchgehalten mit, wenn wir gestanden haben, halt mal eben die Powerbank anlegen. Also er kann also auch während der Fahrt nicht nachladen. Er macht das dann halt, wenn er anhält, steckt er den jedes Mal dann direkt an.
Wie ist die Stimmung, wenn man dann nach fast, wie lange seid jetzt? 22 Stunden Fahrzeit, glaube ich, ne? 26 Stunden. Wie ist man dann drauf? Feiert man dann oder will man nun ein Bett haben?
Nee, man genießt das dann schon, wenn man ankommt. Klar, man ist total kaputt und im Eimer und am Ende willst du auch nur noch ankommen. In dem Fall war es also so, ich habe gesagt, ja, hallo, schön, wir sind da, ich muss mal eben ganz dringend ums Eck. Also, du stellst dich halt zwar mal irgendwo an den Busch oder hinter der Bushaltestelle, aber das ist halt dann nur das kleine Geschäft. Und jetzt so auf der 24-Stunden-Tankstelle mich auf die Toilette da zu setzen, normalerweise brauche ich es nicht und da habe ich auch ehrlich gesagt keine Lust zu. Ja. Von daher war das so auf der letzten halben Stunde eigentlich so mein Hauptgedanke, um den alles kreiste. Wie lange brauchst du noch, bis du auf der Toilette bist? Aber als das Thema dann erledigt war, dann konnte ich das noch sehr gut genießen. Wir sind ja dann auch, sagen wir, um die Mittagszeit angekommen. Ja. Von daher, wir haben dann noch zusammengesessen, gequatscht, ein bisschen was gegessen, getrunken logischerweise und sind dann auch erst, wir sind nicht erst abends ins Bett gegangen. Ich habe mich tatsächlich kurz ins Bett gelegt und habe nur ein Stündchen Mittagsschläfchen gehalten, ja. Doch. Aber danach dann ging es wieder und dann, wie gesagt, erst abends dann zu einer normalen Uhrzeit ins Bett, um schnell wieder auch in den normalen Rhythmus zu kommen. Und
Wie hast du das mit der Ernährung gemacht? Also hab Gels und unterwegs und Riegel oder wirklich auch richtig gegessen und keine Ahnung, nur Snickers so, wie so ein Bikepacker das halt macht, ne? Snickers
und Cola. Also mit den Snickers komme ich nicht klar. Also ich benutze wirklich nur Energieriegel und Gels. So ein, zwei Stullen habe ich immer dabei, eine Banane. Oh, hier so diese belgischen Waffeln, die mag ich ganz gerne, so zwei, drei Stück. Ja. Also ein paar Nüsse. So, das war so die Verpflegung unterwegs. Also wir haben jetzt nicht irgendwo mal angehalten, eingekehrt im Sinne von, wir essen uns mal was Warmes oder so. Das haben wir dann erst am Ziel gemacht.
Cool. Wahnsinn. Ja. Wie seid ihr wieder zurückgekommen?
Wir hatten...
Das ist ja auch ein Thema bei so einer Strecke, ne?
Ja, klar. Also wir hatten zum Glück einen Backup in Form von einem Auto, das uns jetzt nicht direkt begleitet hat. Aber die Frau vom Hartmut ist im Prinzip zeitversetzt mit dem Auto hochgefahren. Wir hätten zur Not die Möglichkeit gehabt, zum Hörer zu greifen und zu sagen, es geht nicht mehr, hol uns bitte ab. Das gibt natürlich schon einen, das beruhigt sehr, diese Möglichkeit. Mhm. Aber im Endeffekt haben wir uns dann also mit ihr dann halt an der Ferienwohnung getroffen, wo wir dann auch noch übernachtet haben und Ruhe schlafen konnten und so weiter, sind am nächsten Tag dann halt mit dem Auto, die haben ein großes Fahrzeug, wo dann unsere beiden Räder hinten reingepasst haben, sind wir dann halt am nächsten Tag dann zurückgefahren.
Ja.
Ja. Ja, krass. Nächstes Ziel 600 Kilometer. Oder was ist das nächste Ziel?
keine Ahnung. Ja. Also für nächstes Jahr stehen die Ziele eigentlich schon so weit, aber da ist keine 600 dabei, nein. Also wie gesagt, ich sagte es gerade schon mal, wir fahren einmal im Jahr, das machen wir relativ früh immer, im Prinzip schon als Vorbereitung auf die, 24-Stunden-Rennen, fahren wir die Westerwald 400. Also Reini, Alex, ne, wenn ihr da habt, das ist halt ein Rundkurs, Westerwald einmal umrundet, wir starten Troisdorf-Bonn die Ecke, fahren die Sieg rauf, wechseln im Osten dann an die Dill, die fließt runter in die Lahn, folgen nachts dann halt der Lahn, stoßen irgendwann morgens an den Rhein und fahren den Rhein wieder rauf bis Bonn-Troisdorf.
Ist das euer Event oder ist das tatsächliches Event? Das habe ich noch nicht verstanden.
Das habe ich vor, keine Ahnung, 5, 6, 7 Jahren das erste Mal gemacht mit 2, 3 Leuten und seitdem ist so ein kleines Trippchen entstanden, das machen wir halt einmal im Jahr zusammen. Also privat von uns organisiert.
Das ist total bescheuert, aber total sympathisch.
Ja.
wie viel Höhenmeter hat die Strecke?
Die Westerwaldrunde?
Ja, genau.
Schlag mich tot, ich weiß das meistens nicht so genau. Also Höhenmeter, klar ist das ein relevanter Faktor, aber ich sage immer, sie sind nun mal eh im Weg, du musst drüber. Daher. Ich guck nach, also es sind alles Flussradwege, also es ist relativ flach, aber hier und da kommen doch ein paar Höhenmeter zusammen. Also ich würde jetzt mal
wegen über den Daumen Westerwald hätte ich natürlich jetzt gedacht, dass es einfach hügelig ist, weil der Westerwald ist ja auch.
Ja, nee, du fährst ja nicht durch den Westerwald, du fährst ja drumherum. Das ist der Vorteil an der Sache. Also es kommen, glaube ich, doch so 1.500, vielleicht auch knapp 2.000 zusammen. Ich müsste nachschauen, ich weiß es nicht aus dem Kopf.
Ja, schick mir doch mal den Termin. Schick mir mal den Termin.
Ja, wir haben noch keinen fürs nächste Jahr, aber wir machen das relativ früh. Also so Richtung Ende März oder April könnte das durchaus schon sein.
Alex,
aber mache ich dann.
Alex, dann haben wir Zeit, oder?
Ich sehe mich da noch nicht, Reini. Auch wenn es verlockend klingt.
Ja, wir haben ja gerade schon gesagt, Alex macht nächstes Jahr erstmal die 300 und dann reden wir über nächstes Jahr nochmal mit
Alex. Ich mach mal die 300 und dann, Schön.
Ja, wir haben ja noch ein Team-Event dieses Jahr, ne, Alex? Das sollten wir ja noch einmal kurz besprechen. Am 28. Dezember, wo der Tim uns, Thomas und mich, notgedrungen, sagen wir, gezwungen hat, sozusagen. Ne?
Gutes Stichwort, ihr wollt auch nochmal 200 voll machen dieses Jahr, ne? Genau. Erzähl mal, was ihr vorhabt. Ja. Also nochmal 28. Dezember, du hast es gerade schon gesagt, das ist ja zwischen Weihnachten und Neujahr, was kann man da machen?
Da ist immer super Wetter, wie ihr alle wisst. Da kann man nach Holland fahren, Drenthe, 200 Kilometer Marathon.
Mit dem Mountainbike.
Mit dem Mountainbike, das ist ein 200 Kilometer Mountainbike-Rennen. Allerdings, ich glaube, das kann man auch mit dem Gravel fahren. Würde ich jetzt so, wenn ich den Text so gelesen habe, also ist jetzt kein technisches, schweres Rennen, aber ist natürlich auch um die Jahreszeit schwierig, ein technisches Rennen zu fahren. Also sind tatsächlich 200 Kilometer und Tim hatte mich gefragt und ich habe Nein gesagt. Und dann hat Tim mehrfach nochmal nachgefragt und irgendwann habe ich Ja gesagt, in einer schwachen Sekunde.
Ja.
Wenn ich dann Ja sage, dann kennt Thomas sagt dann natürlich auch meistens immer Ja. Umgekehrt ist das auch so, wenn Thomas sagt, meistens auch Ja, das kennt er ja mittlerweile. Und jetzt sind wir schon mal zu dritt und haben uns da tatsächlich angemeldet. Startgeld ist bezahlt. Also eigentlich gibt es kein Zurück, ne? Aber ich weiß es noch nicht. Ich sehe mich da noch nicht am 28.
Wetter wird gut, Reini.
Ja. Also wer sich noch anmelden will, Drenthe, ne? www.drenthe200.nl.
Ist die Anmeldung denn noch offen? Ich meine, im Kopf zu haben, also beruhigterweise gelesen zu haben, dass sie geschlossen ist, weil man hat mich ja versucht, auch dahin zu drängen. Und ich war jetzt der Meinung, die ist zu, das Thema ist durch für mich.
Ist ein Fake. Du kannst dich noch anmelden. Also bei uns war die auch schon zu, übrigens. Und dann hat Tim das trotzdem weiter versucht und er ist durchgekommen. Also wir sind alle angemeldet, obwohl wir auch bei uns die eigentlich schon zu. Ich habe ja auch gehofft.
Okay.
Also Sven, keine Ausreden.
Ja. Dann überleg mal.
Das ist aber nicht so ein wildes Strandrennen da, ja, das ist normales Gelände.
Nein,
ja.
Das ist genau, das ist normales Gelände. Ich meine, das ist oberhalb oder Provinz Groningen nennt sich das irgendwie. Müsste mal schauen. Ich habe mich auch noch nicht näher mit beschäftigt, weil ich auch noch
Angst. Weil du eh mitfährst und einfach mit 200 Kilometer.
Ja.
Also, in Holland, das geht schon.
Also man kann das auch zu zweit fahren, das fand ich eigentlich interessanter, das vielleicht noch interessanter, dass jeder 100 Kilometer fährt.
Ah, okay.
Also als Staffel, ne?
Ach, als Staffel dann quasi, oder wie?
Genau, genau. Ist auch noch möglich und ist vielleicht auch noch eine Variante.
Ist das denn ein Rundkurs von 100 Kilometern, also, dass man dann am Startziel sich quasi dann den Staffelstab übergibt oder muss man das irgendwo auf der Strecke machen?
Ich würde sagen, das ist ein 100 Kilometer Rundkurs, den du zweimal fährst. So habe ich das zumindest verstanden.
Okay. Ja. Sowas ist natürlich auch fies, ne? Also das gibt es auch bei manchen Marathons, wenn man mehrere Runden fährt. Da muss man sich ja mal genau überlegen, wenn man schon müde wird, ob man nochmal auf die nächste Runde startet.
Das muss man sich, wenn man sich dafür angemeldet hat, fährt man das. Da muss man sich das nicht überlegen.
Ja, musst du das nicht überlegen?
Nein, nein, nein. Nein.
Ja, na gut.
Das ist dann so. Ja, gut. Also,
ich hoffe, wir werden eine schöne Podcast-Folge davon machen. Also ich bin schon ganz gespannt, was ihr berichten werdet.
Wir warten mal das Wetter ab und dann schauen wir mal, wie viel wir da wirklich fahren und wie viele Kilometer wir dann da geschafft haben.
Genau. Ja, cool. Ja, danke für den Tipp noch. Also wir werden das auf jeden Fall verlinken, liebe Zuhörer. Wer da noch Lust hat, mitzufahren, einfach dann dem Link folgen, versuchen. Und ja, wir haben ja gehört, wenn es mit der Anmeldung nicht klappt, einfach den Tim ansprechen.
Ja, genau.
Vielleicht kennt er da einen Trick. Ich weiß nicht, ob es am Verein liegt hier bei uns, aber die ganzen Distanzen, das ist alles total bescheuert. Nein, schön, dass wir alle da jeder für sich sein Abenteuer erlebt hat und auch neue Erfahrungen gemacht hat. Vielleicht auch für euch, liebe Zuhörer, eine Anregung, selber sowas mal auszuprobieren. Und ich glaube, es kam ganz gut rüber, spielt da gar keine Rolle, ob das jetzt 200, 300 oder 500 Kilometer sind. Vielleicht sind es auch nur 50 Kilometer. Aber einfach mal rausgehen, was Neues probieren, vielleicht auch mal was wagen, wo man sich nicht ganz sicher ist, ob das Ganze klappt. Es macht einfach Spaß und macht Lust auf mehr. In dem Sinne, wenn ihr noch mehr von uns sehen und hören wollt, könnt ihr uns gerne besuchen, auch auf Facebook, Instagram, Twitter unter Coffee und Chainwings. Wenn ihr da nach dem Namen sucht, werdet ihr uns finden. Oder natürlich auch auf unserer Homepage unter www.coffee-and-chainwings.de. Und ja, ansonsten würde ich einfach sagen, sehr interessante Folge mit euch, Reini, Sven. Danke für eure Geschichten. Und ja, würde einfach sagen, schönen Abend und bis demnächst.
Ciao, ciao. Ja, euch auch. Schönen Abend noch. Hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Tschüss.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Ja, also ich finde ja, entweder, also dunkel und nass geht nicht, aber dunkel und trocken geht. Und natürlich nass und hell geht auch, aber dunkel und... Aber du fährst doch häufig jetzt mit dem Rad zur Arbeit, ne, habe ich gesehen.
Ja.
Ist das nicht auch noch, ist ja meistens auch noch dunkel morgens.
Ja, das wird, ja, das, ja. Geht noch? Ich fange ja spät an und mal früh Feierabend.
Ach so, ja. Alles Nein, richtig gemacht.
Spaß beiseite, also morgens früh brauche ich schon jetzt das Licht. Zumindest beim Losfahren, dann ist es schon, das ist so Dämmerung, aber da würde ich jetzt nicht ohne Licht dann fahren.
Ich habe ja Rolle wirklich gar noch nie gemacht, bis jetzt zum Schlüsselbeinbruch. Und da habe ich mir das Ding ja auch geholt, weil da ging nichts anderes, weil ich da
Transalp fahren wollte. Ja, klar.
Aber ich bin da auch nicht der Typ für. Also die steht noch, seitdem steht die da und...
Ja.
Aber hören wir mal gucken.
Ja, über so eine lange Distanz ist ja mal auch ein größerer Toilettengang fällig und dann werden 10 Minuten schon schnell eng.
Du sollst es... Du sollst das Handy ja dann da nicht mitnehmen, dann geht das auch schneller.
Wo ist denn übrigens das Bier?
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.